Breitband-Topic.
Es ist soweit. Eine neue Runde der digitalen Überwachung wird eingeläutet mit dem neuen Bundestrojaner. Eine Spähsoftware, die in der Lage ist, uns alle umfassend und dauerhaft zu überwachen, nistet sich dort ein, wo am meisten über uns zu erfahren ist, auf unseren Smartphones und Computern.
Entwickelt hat diesen neuen Trojaner das Bundeskriminalamt. Seit einigen Tagen darf er eingesetzt werden. Laufende Gespräche und Chats können so mitgeschnitten werden. Und zwar direkt auf dem von der Zielperson genutzten Gerät. So wollen Ermittler Kommunikation abgreifen, bevor sie verschlüsselt wird. Ziel, so heißt es, sind Terroristen und Kriminelle.
Die Geschichte des Bundestrojaners beginnt natürlich nicht erst jetzt, sondern schon seit einigen Jahren experimentieren die Sicherheitsbehörden mit entsprechenden Programmen und sie haben dabei strenge Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erhalten.
Wir sprechen gleich mit dem Verfassungsrechtler Ulf Burmeier über den neuen Bundestrojaner. Erst einmal aber fasst Jan Rähm die Vorgeschichte für uns zusammen.
Wir müssen Sicherheit auch im Internet herstellen. Wir wissen, und das wird sich noch dramatisch weiterentwickeln, so wie das Internet sich überhaupt dramatisch weiterentwickelt, dass immer mehr Kriminalität im Netz stattfindet. Tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach.
Der Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Uhl im Jahr 2011. Nur Tage zuvor war der Ermittlungsbehörden liebstes Werkzeug aufgeflogen. Eine Überwachungssoftware für PCs und Smartphones, mit der Verdächtige und ihre Geräte aus der Ferne durchsucht und abgehört werden sollten. Ein in Erfüllung gegangener Wunschtraum der Strafermittler, der wahrscheinlich ab 2008 zum Einsatz kam. Die Überwachungssoftware schafften sich mehrere Bundesländer an. Auch wenn deren Einsatz umstritten blieb. Nicht zuletzt deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht im gleichen Jahr eigentlich eindeutige und sehr enge Grenzen für die Online-Durchsuchung festgelegt hatte. Man glaubte den Behörden, die betonten, man halte sich daran. Bis zum 8. Oktober 2011. Abends an diesem Samstag ließ der Chaos Computer Club eine Bombe platzen. Man habe bayerische Exemplare des sogenannten Staatstrojaners zugespielt bekommen und der halte sich nicht an geltendes Recht, erklärte damals die Sprecherin des CCC, Konstanze Kurz.
Dieser Trojaner ist darüber weit hinausgegangen, denn er hat vor allen Dingen die Möglichkeit geschaffen für diejenigen, die diese Software steuern, dass man Software nachladen kann, also andere Funktionalitäten im Nachhinein auf dem Rechner des Betroffenen platzieren kann. Das heißt natürlich, dass dieser Trojaner letztlich ein Bundestrojaner ist, wie er üblicherweise beschrieben wird, nämlich, dass man die Platte manipulieren kann, dass man Daten ausspionieren kann auf der Platte, dass man natürlich auch Daten platzieren kann. Und da geht natürlich bei jedem, der sich mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben auskennt, alle Alarmlampen an.
Alarmiert zeigte sich auch die Politik. Und nicht nur die Opposition. Sogar innerhalb der Regierung hatte man nicht für möglich gehalten, dass geltendes Recht so eindeutig gebrochen wurde, wie auch die damalige FDP-Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Es kann nicht sein, dass Technik sich über verfassungsrechtliche Vorgaben und über die Achtung des sogenannten Computergrundrechts, das ja das Bundesverfassungsgericht geschaffen hat, hinwegsetzt. Und deshalb bedarf es dann technischer Eingrenzung. Die Behauptung, Technik ginge nicht anders, ist etwas, was man in einem Rechtsstaat natürlich nicht gelten lassen kann.
Nur die Hardliner blieben uneinsichtig. Zum Beispiel eben jener Hans-Peter Uhl. Eine Woche nach Aufdeckung des Trojaners durch den CCC meinte er, alles sei mit rechten Dingen zugegangen.
Der Computerclub hat überhaupt nichts aufgedeckt. Das ist alles nachlesbar in den amtlichen Protokollen des Bayerischen Landtags. Und jetzt warten wir ab, was rauskommt. Und ich habe den Verdacht, dass herauskommen wird, dass kein Beamter sich rechtswidrig verhalten hat. Das ist meine Vermutung.
Recht behielt der CCC. Daraufhin wurde jegliche Art von Online-Durchsuchung und Telekommunikationsüberwachung per Software erst einmal ad acta gelegt. Ein eigenes, rechtsstaatskonformes Tool sollte entwickelt werden.
Jan Rähm über die Geschichte des Bundestrojaners. Wie gesagt, vor einigen Tagen gab das Bundesinnenministerium die neue Version der hochumstrittenen Software frei. Das BKA kann jetzt also Computer und Smartphones damit überwachen. Gespräche und Chats können damit ausgespäht und mitgeschnitten werden, und zwar direkt auf dem von der Zielperson genutzten Gerät.
Aber ist das jetzt die grundgesetzkonforme Variante des Bundestrojaners? Darüber wollen wir mit dem Verfassungsrechtler Ulf Burmeier sprechen. Er ist Richter am Landgericht Berlin. Hallo.
Ja, guten Tag.
Wer Zugriff auf unser Smartphone und auf unseren Computer hat, der hat direkten Zugriff auf uns und nahezu alles, was wir tun und wissen. Was genau tut denn der neue Bundestrojaner? Wo setzt er an?
Ja, das ist genau das Problem, dass es letztlich niemand so ganz genau weiß, außer den Personen, die beim Bundeskriminalamt diese Software entwickelt haben. Das Grundprinzip eines solchen Trojaners besteht darin, dass das Zielsystem, also ein Computer oder ein Smartphone, infiziert wird mit einer Software, die ferngesteuert werden kann von den Ermittlungsbehörden. Und technisch betrachtet hat diese Software dann zunächst mal vollen Zugriff auf das System. Das heißt, sie kann Dateien herunterladen, sie kann Dateien hochladen, das System manipulieren. Sie kann aber auch Telekommunikation mitschneiden. Also E-Mails oder Telefonie zum Beispiel. Die Frage ist jetzt, ob die Software, die das BKA aktuell entwickelt hat und die das Innenministerium freigegeben hat, ob diese Software quasi künstlich beschränkt ist in der Weise, dass sie nur bestimmte Daten erheben kann. Aber das wissen wir heute einfach noch nicht.
Wie sieht das denn aus mit der Konformität mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2008? Da wurde ja ein Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme formuliert und damit auch strenge Hürden für Eingriffe in dieses Computergrundrecht aufgestellt. Werden die denn berücksichtigt mit diesem neuen Trojaner?
Ja, die Entscheidung aus Karlsruhe aus 2008 ist relativ kompliziert, weil sie im Grunde zwei verschiedene Formen des Trojaner-Einsatzes rechtlich definiert. Das eine ist die Online-Durchsuchung, bei der das System vollständig ausgespäht werden kann. Da dürfte ein Trojaner also im Grunde alles, was ich gerade beschrieben habe. Und dann gibt es noch eine Online-Durchsuchung Light, die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung, wo in der Tat nur laufende Kommunikation überwacht werden kann. Und die Anforderungen im letzten Fall sind geringer, aber in beiden Fällen braucht es eine spezifische gesetzliche Grundlage, also quasi ein Gesetz, das ganz besonders die Voraussetzungen für diese Fernüberwachung regelt. Und das Problem ist, dass es ein solches Gesetz bislang nur für einen ganz schmalen Bereich gibt, nämlich für die präventive Terrorismusabwehr durch das Bundeskriminalamt. Und das ist ja auch offensichtlich ein Bereich der schweren Kriminalität. Ich denke, da kann man rechtsstaatlich weniger Bedenken haben. Das Problem ist aber, dass es für die normale Telekommunikationsüberwachung zum Beispiel im Strafrecht, also zur Verfolgung von Straftaten, bislang keine solche spezifische Grundlage gibt. Und trotzdem wollen jedenfalls einige in den Sicherheitsbehörden den Trojaner einsetzen, auch ohne ein solches Gesetz, was nach meiner Einschätzung in offenem Widerspruch steht zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
Bei heise.de schreiben Sie, wenn es solche Software überhaupt geben soll, dann stehen Polizei und Justiz zumindest in der Pflicht, jeden Zweifel daran zu zerstreuen, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes arbeiten. Wie kann denn das aussehen? Wie kann eine gute Umsetzung gehen?
Ich denke, das ganz zentrale Stichwort in diesem Zusammenhang ist Transparenz. Das heißt also, die Ermittlungsbehörden haben im Grunde in der ersten Runde falsch gespielt. Das ist auch durch den bayerischen Datenschutzbeauftragten letztlich zweifelsfrei festgestellt worden. Und da haben die natürlich die Sicherheitsbehörden einiges an Vertrauen auch verspielt. Das muss man sehen. Und deswegen kann jetzt quasi im Rückspiel ausschließlich Transparenz dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger wirklich Vertrauen wieder gewinnen in die Sicherheitsbehörden an dieser Stelle. Und Transparenz bedeutet aus meiner Sicht in diesem Fall, dass die eingesetzte Software von wirklich unabhängigen Experten geprüft werden kann. Und ich denke, die Stelle, die dazu am ehesten berufen ist, ist die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, die ja inzwischen einen besonderen rechtlichen Status hat, sodass sie keiner Kontrolle mehr unterliegt, durch Ministerien zum Beispiel. Die hat allerdings bislang bekannt gegeben, dass sie noch keine Gelegenheit bekommen hat, den aktuellen Trojaner zu prüfen. Aus meiner Sicht ist das ein rechtsstaatliches Problem. Das sollte sie auf jeden Fall noch können. Bislang ist das nicht vorgesehen, aber vielleicht wird da ja im politischen Raum noch umgedacht.
Wie sehen Sie denn grundsätzlich die Wirksamkeit jetzt von Trojanern? Können die denn Fahndungserfolge bringen? Das wird ja erhofft. Wie sehen Sie das?
Also der Bayern-Trojaner hat, denke ich, gezeigt, dass im Idealfall ja, eines nicht gut geschützten Windows-Systems auf einem Computer ein solcher Trojaner durchaus wirksam sein kann. Aber natürlich ist die Infektion ein Zentralproblem. Wir wissen auch hier nicht ganz genau, was das Bundeskriminalamt plant. Denkbar wäre natürlich zum Beispiel auch Verdächtigen, eine E-Mail zu schicken mit einem Dateianhang, der dann einen Trojaner enthält, so wie das ja auch Kriminelle regelmäßig tun. Genau wissen wir es aber nicht. Insofern ist es auch schwer einzuschätzen, wie wirksam tatsächlich der neue Bundestrojaner sein kann. Ein großes Problem, denke ich, werden die Sicherheitsbehörden bekommen bei modernen Smartphones, zum Beispiel iPhones, auf denen ja ohne Jailbreak jedenfalls nur signierte Software ausgeführt werden kann, also Software, die von Apple geprüft worden ist. Und das heißt also auf Deutsch, entweder muss Apple den Bundestrojaner signieren, was ich mir nicht vorstellen kann, oder die Sicherheitsbehörden müssen hier Sicherheitslücken nutzen. Das heißt also Zero Days einkaufen, noch nicht bekannte Sicherheitslücken für teures Geld am Markt einkaufen, anstatt Sicherheitslücken zu schließen, was aus meiner Sicht eigentlich die Aufgabe von Behörden sein sollte, damit die Bürgerinnen und Bürger sicher leben können.
Finden Sie denn, dass in Deutschland ausreichend über den Bundestrojaner diskutiert wurde, dass überhaupt klar ist, was das für ein umfassender Eingriff in unser aller Freiheit ist? Man hat so das Gefühl, dass die Debatte gar nicht die ganze Gesellschaft erreicht hat.
Das kann gut sein. Ich denke, die Debatte um den Bayern-Trojaner hat eine relativ breite Diskussion ausgelöst. Jetzt der aktuelle Trojaner, nach meiner bisherigen Wahrnehmung noch nicht. Aber das ist vielleicht auch ein Problem bei sehr komplexen und schwer zu überschauenden technischen Risiken. Es war ja bei der Atomkraft im Grunde genau dasselbe. Am Anfang haben nur einige wenige gewarnt, zum Beispiel die Grünen. Und erst nachdem es zu Katastrophen kam, ja, man denke an Tschernobyl oder Fukushima, erst da hat eine wirklich breite gesellschaftliche Debatte eingesetzt. Und irgendwann kamen wir dann fast im Konsens dazu, dass es eine gute Idee ist, Atomkraft nicht einzusetzen. Wahrscheinlich ist es im Bereich der Trojaner so ähnlich. Es muss wohl leider erst wieder quasi rechtsstaatliche Katastrophen geben, damit eine wirklich breite Diskussion geführt wird. Auf der anderen Seite sehe ich durchaus die Chance, dass man diesen Trojaner ja auch rechtsstaatlich einhegen kann, wenn die Sicherheitsbehörden an dieser Stelle mehr Transparenz wagen und echte Kontrolle ermöglichen.
Wie erwarten Sie so eine Katastrophe? Wie könnte die aussehen?
Na, der Bayern-Trojaner war ja schon eine Katastrophe, rechtsstaatlich betrachtet, wo also einfach Bürgerinnen und Bürger mit verfassungswidrigen Mitteln ausgespäht wurden. Das heißt also, da hatten sich Menschen, die zum Schutz des Rechts berufen sind, auf die Seite des Unrechts gestellt. Und das halte ich schon in einem Rechtsstaat für ein ziemlich starkes Stück. Und ich hoffe natürlich sehr, dass das nicht wieder eintreten wird. Mhm. Aber meine Sorge ist, wenn ich mir jetzt anschaue, wie wenig eben tatsächlich auf Transparenz und Kontrolle geachtet wird, dass jedenfalls noch nicht alle Verantwortlichen, die Lektionen aus dem Bayern-Trojaner gelernt haben.
Thema Transparenz und Kontrolle, ist denn das jetzt sozusagen der Einstieg in das Zeitalter des wirklich gläsernen Bürgers mit diesem Trojaner?
Wenn wir es nicht schaffen, Trojaner rechtsstaatlich einzusetzen, und zwar kontrolliert und transparent einzusetzen, dann bergen Trojaner jedenfalls ein totalitäres Potenzial. Man kann sie sehr breit einsetzen, wenn man das will. Und es ist jetzt einfach eine Frage der wirksamen Kontrolle der Behörden, damit das nicht geschieht.
Ulf Burmeier, Richter am Landgericht Berlin über den neuen Bundestrojaner. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Trojaner, so haben wir das ja gerade auch diskutiert, die haben mal wieder Hochkonjunktur. Oft werden sie als E-Mail-Anhang in Computersysteme eingeschleust, beispielsweise als Office-Dokument mit einem Makrocode, einer Art Unterprogramm. Und die Nutzer, die klicken dann nichtsahnend darauf und schon ist er installiert, der Trojaner.
Die Gefahren sind bekannt. Trotzdem fallen immer wieder Nutzer auf Trojaner herein. Aber warum nur? Und welcher Nutzer ist eigentlich für welche Spam-Art besonders anfällig? Matthias Finger hat sich die Gemengelage angeschaut.
Das Internet wurde wahrscheinlich nur aus einem einzigen Grund erfunden, um uns mit Spam zu bombardieren. Allein in Deutschland tingeln jeden Tag 30 Millionen Spam-Mails mit gefährlichem Inhalt durchs Netz. Astrid Karolus ist Medienpsychologin an der Uni Würzburg.
Eigentlich dürfte ja niemand draufklicken. Man weiß mittlerweile, da klickt man nicht drauf. Wenn man jetzt schaut, wer darauf klickt, dann kommt es ganz drauf an, welcher Schlüssel der menschlichen Psyche bedient wird. Das sind dann nicht Leute, die sich gar nicht auskennen. Die wissen das rational schon. Aber in dem Moment werden sie aufgekriegt.
Der Trend beim Spammen geht weg vom reinen Porno hin zu Dating, Karriere und Krankenkassenwechsel. Der antrainierte Respekt vor Autoritäten wird gern ausgenutzt. Immer wieder fallen gutgläubige Nutzer auf gefälschte E-Mails von Banken, Versandhändlern und Behörden rein. Die Opfer stammen meist aus der Gruppe
obrigkeitshörige Lemminge mit panischer Angst vor Fehlern.
Dabei häufen sie Schulden an, wenn sie streberhaft auf angebliche Mahnungen und Rechnungen klicken. Ausnahmsweise entschuldigt. Spam-Mails sehen mittlerweile täuschend echt aus, wie das Portal chip.de feststellt.
Sieht auf den ersten Blick natürlich absolut glaubwürdig aus. Schriftzug, Bearbeitungsnummer, keine Schreibfehler und eine scheinbar echte Absenderadresse. Und mit Hinweisen wie ungewöhnliche Transaktion und Deaktivierung des Kontos wird der User natürlich sofort unter Druck gesetzt und klickt in Angst um ein leergeräumtes Konto dann unter Umständen auf den Link und geht den Abzockern so in die Falle.
Social Engineering ist die zwischenmenschliche Beeinflussung, die darauf abzielt, vertrauliche Informationen preiszugeben. Was machen die Täter? Sie geben sich häufig als andere Personen aus, täuschen somit ihre Identität vor. Wo ist das einfacher als in sozialen Netzwerken?
Warnt das Bundeskriminalamt. Gefühle wie Mitleid bieten Angriffsmöglichkeiten. Schließlich sind wir soziale Wesen. Zu den beliebtesten Opfern der Attacke auf die Tränendrüsen zählen
Sozialpädagogen, Kirchentagsbesucher und Katzen-Content-Gucker.
Herzzerreißende Geschichten werden jetzt auch gern kombiniert mit einer einträglichen Karriere als Treuhänder. Vorkenntnisse nicht erforderlich. Den Job kann offensichtlich jeder machen, auch Oma Gisela aus Buxtehude.
Ich brauche wirklich jemanden, dem ich vertrauen kann. Einen Repräsentanten in Deutschland. Ich möchte dort investieren. Allerdings kann ich Syrien aufgrund meiner Verpflichtungen nicht verlassen. Ich bin in dieser Situation auf Ihre Hilfe angewiesen.
Erbschaften von Unbekannten, Gewinne, obwohl wir nie an Lotterien teilgenommen haben, und kostenlose iPads von Mark Zuckerberg. Das ist die digitale Fortführung der analogen Gewinnspielfalle für Senioren. Irgendein Depp fällt immer drauf rein, meist aus der Kategorie
schlauchende Pröbchensammler, kostenlose Wursttappen an der Fleischtheke Futterer und Social Media Kings.
Immer wieder erinnern Spam-Mails an vermeintliche Nachrichten in sozialen Netzwerken. Huch, da schreibt mir jemand, ich bin wichtig. Unsere Eitelkeit macht es den Absendern von Trojanern leicht. Und unsere Überforderung.
Früher saßen wir ja, um E-Mails zu lesen, schön an unserem Stand-PC zu Hause. Heute haben wir ja das Smartphone in der Hand, laufen beispielsweise durch den Stadtverkehr und checken mal kurz E-Mails. Und da kann es uns passieren, dass wir draufklicken, ohne wirklich nachgedacht zu haben.
Die größte Gefahr geht allerdings von einer grundlegenden Eigenschaft des Menschen aus. Wir sind neugierig, wie ein historisches Beispiel belegt.
Früher, vor einigen Jahren, war ja Penisverlängerung das große Thema. Warum klicken Leute da drauf? Die allermeisten, die drauf geklickt haben, haben aus purer Neugier drauf geklickt. Was ist das denn? Ich habe eine E-Mail, die sieht irgendwie interessant aus. Da ist ein Anhang dran. Ich bin neugierig und klicke da einfach drauf. Die Kriminellen, was die tun können, ist ausnutzen, wie die menschliche Psyche funktioniert.
Als Klickratten haben wir wohl keine andere Wahl. In einer hochtechnisierten Welt ist der Mensch eine größere Schwachstelle als die Technik.
Ein etwas deprimierendes Fazit von Matthias Finger zum Thema: Wer ist eigentlich für welche Spam-Art empfänglich?